Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel.
Der Predigtext von heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 53 bis 64. Anklage gegen Jesus. Und sie führten Jesus vor den hohen Priester. Und es kommen alle hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten zusammen. Petrus war ihm von Weitem gefolgt bis hinein in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes. Und er saß mit den Gerichtsdienern zusammen und wärmte sich am Feuer. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die ihnen die Möglichkeit gäbe, ihn zu töten. Doch sie fanden keine. Zwar traten viele Zeugen auf, doch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Und einige traten auf und legten falsches Zeugnis ab und behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand gemacht ist, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Doch auch darin stimmte ihr Zeugnis nicht überein. Und der hohe Priester erhob sich, trat in die Mitte und fragte Jesus, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester noch einmal, und er sagt zu ihm, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Da sprach Jesus, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerreißt der hohe Priester seine Kleider und sagt, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Da fällten sie alle das Urteil, dass er den Tod verdiene. Und einige fingen an, ihn anzuspucken und ihm das Gesicht zu verhüllen und ihn dann mit den Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, sag, wer war's? Und die Gerichtsdiener empfingen ihn mit Schlägen. Markus 14, 53 bis 64.
Ja, Jesus kommt vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat, auch Sanhedrin genannt, war zusammengesetzt aus den Hohepriestern, den Ältesten und den Schriftgelehrten. Ein Hohepriester hatte das Amt der Leitung für eine bestimmte Amtszeit. Der Sanhedrin bestand aus 70 Mitgliedern, 70 Männer und einer der Hohepriester, damit eine ungerade Zahl da war für die Entscheide. Das Erscheinen von Jesus vor dem Hohen Rat war aber keine Tea Party, sondern es war ein Verhör mit dem Ziel seines Todes. Ja, wir fragen uns zuerst, wieso kam Jesus eigentlich vor den Hohen Rat? Was hat er verbrochen? Wo hat er gegen das Gesetz verstoßen? Nirgends. Das war ja das Problem. Jesus kam vor den Hohen Rat, weil er die Autorität der Schriftgelehrten als Ausleger des Gesetzes untergrub. Er sagte zum Beispiel, man dürfe am Sabbat einen Menschen heilen und tat es auch. Sie würden ja schließlich auch ein Schaf aus einer Grube ziehen, wenn es reingefallen war am Sabbat. Und er kam auch vor den Hohen Rat, weil er beim Volk viele Anhänger gewann durch sein Handeln und durch sein Reden. Somit verringerte sich die Popularität, der Einfluss und auch die Macht der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Er kam auch vor den Hohen Rat, weil er wie einer redete und handelte, der Vollmacht hatte. Und nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er kam auch vor den Hohen Rat, weil er ihre Lebensweise kritisierte und sie als Heuchler entlarvte. Er nannte sie getünchte Gräber, also schön wie sackmalet, weil sie nach außen gut aussahen, aber innerlich tot waren, wie der Inhalt eines Grabes. Sie liebten den obersten Platz bei den Tafeln, sie liebten es, wenn sie auf dem Markt gegrüßt wurden, und sie legten dem Volk unerträgliche Lasten auf und wollten dafür aber selber keinen Finger rühren. Und letztlich kam er vor allem vor den Hohen Rat, weil er den Anspruch auf göttliche Autorität hatte. Doch dazu später etwas mehr. Wir kommen zum zweiten Punkt, zum großen Punkt, zum Prozess selber. Der Ablauf eines Prozesses hatte drei Teile im jüdischen Verfahren und dann auch drei Teile vor dem weltlichen Gericht. Es war hier zuerst die Anklagerhebung vor Hannas, das war der hohe Priester im ersten Vers. Dann das Gerichtsverfahren vor Kaiaphas, dem amtierenden Hohepriester, und das erneute öffentliche Gerichtsverfahren vor dem Sanhedrin dann am Morgen. Dann kam das weltliche Verfahren. Jesus wurde ja vor Pilatus gebracht. Der schickte ihn zu Herodes und dieser schickte ihn wieder zurück zu Pilatus. Auch drei Teile hier. Zu Pilatus schlussendlich für das Strafmaß, für die Todesstrafe. Und um 9 Uhr wurde er gekreuzigt. Dieses Verfahren war von großer Eile und auch großer Ungerechtigkeit geprägt. Und das wollen wir miteinander anschauen. Erstens gab es kein Verbrechen. Es war schlicht ein Problem. Es gab kein Verbrechen. Jesus hat sein ganzes Leben nie etwas gegen das Gesetz getan, wohl aber gegen die pharisäische Auslegung des Gesetzes und die Schriftgelehrten selber. Zweitens gab es keine Zeugen. Das heißt, es gab ganz viele Zeugen. Der Sanhedrin versuchte händeringend Zeugen zu finden, welche Jesus anklagten, aber die wurden eben, wie man das richtig macht, separat befragt. Und dann fanden sie heraus, dass keine einzige Zeugenaussage mit einer anderen übereinstimmte. Und in 5. Mose 17,6 heißt es eben, es darf niemand zum Tode verurteilt werden, außer durch 2 oder 3 übereinstimmende Zeugen. Dass die Zeugen falsch waren, kann sogar bedeuten, also nicht nur, dass sie etwas Falsches gesagt haben, sondern auch, dass sie vorher bestochen wurden. Das ist auch möglich, das wissen wir aber nicht ganz genau. Dann war drittens der Prozess an einem Feiertag oder auch an einem Tag vor dem Feiertag verboten. Wir wissen aber, dass der Feiertag im jüdischen Glauben am Vortag, am Abend beginnt, nicht wahr? Und der Prozess war am Donnerstag, am Freitag. Nein, Donnerstagabend, Freitag. Und das war der Tag vor dem Sabbat. So, jetzt haben wir es. Dann der krasseste Fehler, lesen wir im Text selber, sie hatten ihr Strafmaß schon vor dem Prozess festgesetzt, seinen Tod, oder? Und jetzt versuchten sie, das irgendwie aufzufädeln, dass das rechtens aussieht. Sie begannen also den Prozess, als bei ihnen schon beschlossen war, dass sie Jesus umbringen wollten. Das sagten sie aber nicht öffentlich. In der Öffentlichkeit versuchten sie es so ablaufen zu lassen, dass es rechtens ist. Das ist das typische Merkmal eines Scheinprozesses. Nebenbei gesagt, dazu finden wir in der jüngsten Geschichte und Politik ganz viele Beispiele für solche Scheinprozesse. In jedem Strafprozess, der seinen Namen verdient, muss das Ergebnis natürlich offen sein. Es beginnt mit einem Verdacht und der muss geprüft werden. Und dann gibt es eine Anklage, wenn es zu einer kommt, und natürlich auch eine Verteidigung. Und da gibt es Zeugen, die dafür oder dagegen sprechen. Wir finden in der Überlieferung davon nichts. Auch sind nur Zeugen aufgerufen, interessanterweise, die Jesus belastet haben. Und jetzt lesen wir, geht der Prozess auf den Höhepunkt zu. Besonders gefährlich für Jesus war die Anschuldigung rund um den Tempel. Ich lese dazu nochmals Vers 58 vor. Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand gemacht ist, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Das waren vielleicht die ersten Fake News der Welt, die schriftlich festgehalten wurden. Genau. Fakt ist, Markus 13, Vers 2. Die Jünger kamen aus den Tempelgebäuden mit Jesus und sagten, er solle doch das bestaunen. Und Jesus gibt zur Antwort, du bestaunst diese gewaltigen Bauten, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, alles wird nur noch ein Trümmerhaufen sein. Also das Strafgericht über Jerusalem wurde vollzogen durch Kaiser Titus, 70 nach Christus, mit einem großen römischen Heer. Also das war das, was Jesus gesagt hat. Und was er auch gesagt hat, ist, Johannes 2,19, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da ist aber sein Körper, sein Leib gemeint. Jesus wird umgebracht werden und in 3 Tagen wieder auferstehen. Und jetzt werden diese beiden Dinge miteinander vermischt. Als die Zeugen nicht das gewünschte Ziel erreichen konnten, nämlich Jesus anzuklagen, stand der amtierende Hohepriester auf. Wahrscheinlich war er ziemlich frustriert, weil sein Spiel im Hintergrund mit den falschen Zeugen nicht geklappt hatte. Jetzt muss er selber eingreifen. Steht auf, lesen wir. Und fragt Jesus, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Das war die Trumpfkarte des Hohen Priesters, der ja wusste, dass auf Gotteslästerung die Todesstrafe angesagt war. Und Jesus sagte, ich bin es, interessant, ich bin, der ich bin, oder ist da drin, und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist ein Zitat aus Daniel 7,13. Ich finde es interessant, dass der hohe Priester mit keinem Wort auf die Anklagen einging, die die Zeugen vorgebracht haben. Er stellte also keine Was hast du getan? Frage, sondern eine Wer bist du? Frage. Er fragt nach der Identität von Jesus. Und das ist zum ersten Mal, wenn auch eine heikle, eine legitime Frage. Alle anderen waren vorgeschoben. Und wir haben ja bereits von den Motiven der Pharisäer und der Schriftgelehrten gehört. Das war ein Moment, in dem große Geschichte geschrieben wurde, denn hier trennte sich das Christentum vom Judentum und vom Islam. Das Judentum wartet noch auf den Messias, während das Christentum sagt, Jesus ist der Messias. Und es trennte auch vom Islam, weil Gott gemäß dem Islam, also Allah, keinen Sohn hat. Hier trennen sich diese 3 Weltreligionen, wenn ich denen mal so sagen darf. In der vorliegenden Antwort nennt der hohe Priester den Titel Messias, Sohn und Hochgelobter für Gott. Das Sie durften ja den Namen Gott nicht aussprechen, deshalb Hochgelobter. Und Jesus in seiner Antwort, ich bin es, Beschreibung für Gott, und das Stichwort Menschensohn. Es kommen also die entscheidenden Titel vor, um die Frage zu klären, ob Jesus Gottes Sohn und Retter ist oder nicht. Und diese Titel oder Namen finden wir alle schon prophetisch vorausgesagt im Alten Testament. Messias in Psalm 2, Vers 2, die Könige der Erde erheben sich und es verschwören sich die Fürsten gegen den Herrn und seinen Gesalbten, und das heißt, das ist das Wort für Messias, Maschiach heißt gesalbt. Dann kommt Sohn vor in 2. Samuel 7, 14, wo es heißt, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Hier richtet Gott David durch den Propheten Samuel aus, dass mit ihm ein ewiges Königtum begonnen hat und dass er seinen Nachkommen, also Gott wird seinen Nachkommen, den Nachkommen von David, dann Sohn nennen, Jesus. Dann Menschensohn, eben Daniel 7, 13, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschensohn glich. Und zuletzt noch Hochgelobter, kommt im Psalm 110, Vers 1 vor. Da heißt es, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn. Im Griechischen wird dieses Herrn als Kyrios übersetzt und wir haben es zum Teil in den deutschen Übersetzungen als Herr mit Großbuchstaben geschrieben, damit klar ist, dass das ein Herrschaftstitel und nicht einfach die männliche Anrede ist, wie Herr und Frau. Noch ein kurzes Wort zum Hohepriester, zum Amtierenden. Was sich neben seiner bösen Absicht, Jesus zu töten, gut verstehen kann, ist, dass er nicht glauben konnte, dass er vor dem Messias steht. Das ist ja schon für uns eine unglaubliche Aussage, wie war es denn erst für einen Juden, Hohepriester, der vor einem Mann steht, der sagt, ich bin der Messias. Das müssten wir ihm ein bisschen zu gut schreiben, finde ich. Ja, jetzt denkt ihr, schön und gut, aber ich muss ja morgen wieder arbeiten gehen. Was kann ich eigentlich mitnehmen aus diesem Prozess für mich, für meinen Glauben? Johannes Blum hat ja kürzlich gesagt, mit was kann ich dann wieder in die Woche gehen? Und das wollen wir jetzt klären. Dieser Prozess läuft eigentlich auf vier Ebenen ab, wovon die Öffentlichkeit nur eine Ebene sieht. Die erste Ebene, die öffentliche, der Prozess findet in der Öffentlichkeit statt nach israelitischem Recht. Die sechs Schritte, drei auf jüdischer und drei auf römischer Seite, werden gewahrt. Die große Eile fällt ihnen vielleicht auf, aber wahrscheinlich nicht mehr. Intern, die nächste Ebene. Markus und auch die anderen Evangelisten lassen uns hinter die Kulissen des Prozesses schauen. Nämlich, dass die jüdischen Oberen den Tod von Jesus schon lange beschlossen hatten, bevor der Prozess überhaupt in Sicht kam. Und wir lesen von den Motiven für seinen Tod. Eifersucht, Angst, Machtverlust, beleidigte Haltung, dass Jesus die Auslegung des Gesetzes nicht teilte mit den Schriftgelehrten, ihr Lebensstil und. Das alles war wahrscheinlich vollständig verborgen. Dann die dritte Ebene, die geistliche Ebene, mit großer Wahrscheinlichkeit war diese Ebene auch dem Sanhedrin verborgen. Die treibende Kraft hinter all diesen Anstrengungen war der Teufel, welcher seinen Rivalen, Gottes Sohn, aus der Welt schaffen wollte, damit er der alleinige Fürst dieser Welt ist. Ihr kennt vielleicht diesen Titel, kommt auch vor in den Evangelien. Es war also ein Kampf, allerdings einer mit sehr klarem Ausgang gegen Gott. Und es soll uns eine Mahnung zur Vorsicht sein, dass wir immer diese geistliche Ebene zu ergründen versuchen bei unseren Entscheiden, damit wir nicht zu Helfern der falschen Seite werden, ohne es zu merken. Die vierte und letzte Ebene war allen, auch dem Teufel, verborgen. Dem Teufel war offensichtlich nicht klar, dass Jesus genau durch seinen Tod den Heilsplan von Gott erfüllen würde. Nämlich, dass der Teufel samt dem Tod entmachtet würde, weil Jesus für die Sünden aller Menschen starb und somit den rechtmäßigen Anspruch des Teufels auf die Menschen auslöschte. Ich habe mal einen Mann gehört, der gesagt hatte, wenn der Teufel gewusst hätte, dass ihn Jesus durch seine Kreuzigung besiegen würde und die Menschen befreien würde, hätte er sämtliche Bäume in Israel eigenhändig gefällt. Also Jesus musste diesen Tod erleiden, damit wir alle endlich frei sein würden. Lukas 24,7, Johannes 3,16. Der Text ist mir eine Warnung in fünferlei Hinsicht. Es kommen ausnahmsweise mal fünf Warnungen und ein Trost. Aber lasst es uns anschauen. In Bezug auf den Vorwurf der Zerstörung und Wiederaufbau des Tempels, die Aktualität zur Politik, wo Fake News und Wahres vermischt werden, findet wahrscheinlich hier seinen Ursprung oder mindestens ein Vorbild. Ich zitiere dazu Gerhard Meyer, der einen guten Bibelkommentar zum Markus-Evangelium geschrieben hat. Und wohlgemerkt, das ist etwa, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren gewesen, wo er das geschrieben hat. Das Gemisch von Wahrheit und Dichtung stellte die gefährlichste Bedrohung dar. Das Böse enthält ja immer einen wahren Kern. Aber durch die Mischung mit dem Unwahren wird es aggressiv und kann unter Umständen die Wahrheit gänzlich zum Schweigen bringen. Denkt an heute. Dann die nächste Warnung. Wo stehe ich in Gefahr, die Sache jetzt mal in die eigenen Hände zu nehmen? In der Meinung, das Gute zu verfolgen, dabei aber diametral zum Plan von Gott zu stehen. Dritte Warnung. Wo stehe ich in Gefahr, mich durch die erste Ebene, also durch das, was ich sehe und höre von den News, manipulieren zu lassen, dass ich in die falsche Richtung gehe, weil ich die restlichen drei Ebenen nicht erkenne. Und wenn ich mir bewusst werde, wie Jesus durch diese Ungerechtigkeit, durch diesen Prozess gegangen war, frage ich mich, wie reagiere, und das hat Ursula eingeführt, wie reagiere ich auf offensichtliches Unrecht mir gegenüber? Was tue ich? Oder was tue ich nicht? Und das Letzte, ich habe mich dann gefragt, wo sind eigentlich die Jünger gewesen? Während dieses ganzen Prozesses, wir hören so wie als kleine Randnotiz, ja, Petrus, der kam jetzt mal bis dorthin, wo innerhalb das geschah, und er war da im Hof des Hohen Priesters. Wie reagiere ich, wenn es eng wird? Mit Angst? Mit Flucht? Oder einfach mit Absenz, wie die Jünger? Oder dann mit großen Versprechen wie Petrus? Oder eben wie Jesus? Jetzt haben wir die fünf Warnungen überstanden, jetzt kommt der Trost. Mich beruhigt an diesem Text aber auch etwas enorm. Denn ich stelle fest, dass trotz der ungeheuren Ungerechtigkeit, dieses Prozesses. Trotz der Manipulation des Volkes, das wird man dann bei Kreuzigdien noch hören, später etwas im Text. Trotz der Manipulation des Volkes und auch des Pilatus, trotz der sich gegen Jesus stellenden Machtfülle des Sanhedrins und des ganzen Römischen Reiches, trotz der Boshaftigkeit fast aller Beteiligten hier in diesem Text, Gott seinen Plan präzise und ohne die geringsten Unsicherheiten ausführt. Auch wenn es für uns manchmal so aussieht, als ob alles den Bach runtergeht, Gott kann nicht von seinem guten Plan abgebracht werden. Das hilft mir, wenn ich an unsere Weltlage denke, mit diesen politischen Führungsfiguren, die wegen ihres eigenen Egos oder ihren Vorstellungen von Weltreichen ein gefährliches Spiel treiben. Gott ließ es nicht zu, dass sein Sohn von Menschen verurteilt wurde, sondern durch seine eigene wahre Aussage über den, den er war. Und Gott ließ es auch nicht zu, dass die Menschen nicht gerettet würden, trotz ihrer Bosheit und ihrer Dummheit. Amen.